In vino veritas, 10. Stunde der Lehreranstalt.
Im Wein liegt die Wahrheit. Wir blicken zurück.
Auf unser Studentenleben und den ersten Teil unserer Ausbildung hin zum Lehrer.
Viel Spaß beim Zuhören.
Alexa, spiele bitte den besten Lehrer-Podcast Bayerns.
Okay, ich spiele den vogelwilden Podcast Lehreranstalt von Dave und Michi. Viel Spaß.
So, es ist wieder soweit. Wir sind zweistellig, die 10. Stunde der Lehreranstalt. An meiner Seite der tiefenentspannte, liebreizende Dave.
Uhu, schönes Ding, 10. Stunde. Verrückt, das wirkt, irgendwie läppert sich das so ein bisschen zusammen. Ne? Dann denkst du, jetzt hast du gerade mal, hältst Woche für Woche deinen Podcast, sprichst du ein und plötzlich bist du bei der 10. Verrückte Sache.
Ja, und ich finde, da kriegt man nochmal vor Augen geführt, um gleich noch ein anderes lateinisches Zitat, Tempus fugit, wie die Zeit verfliegt. Also da merkt man erstmal, man schaut sich um. Ich kann auch mich genau daran erinnern, wo wir den Gedanken gefasst haben zu dem Podcast, wo wir dann nach Monaten der Vorarbeit die erste Folge aufgenommen haben und jetzt sind wir schon zweistellig, also echt krass.
Und ja, und also es ist schon lustig, da nochmal zurückzublicken, aber das sind wir vielleicht bei der 10. Stunde noch ein bisschen früh dran, hier wirklich mal einen Rückblick zu starten, gerade mal grün hinter den Ohren geworden, aber schon Memoiren schreiben, ne?
Aber ich glaube, wir gelten immer noch als grün hinter den Ohren, auch beim Podcast aufnehmen.
Auf jeden Fall.
Wir werden immer besser, hoffentlich. Also habe ich das Gefühl.
Ja. Täusch dich nicht.
Nee, aber ich denke, das ist auch gleich das Motto, das wir heute aufgreifen können. Und zwar, nachdem wir ja letzte Woche Luftschlösser gebaut haben, können wir jetzt mal auf die knallharte, erlebte Vergangenheit zurückblicken. Das heißt, wir schauen nicht nach vorne, sondern wir blicken mal in dieser Folge und auch in der nächsten Folge zurück, was wir eigentlich für Grundlagen haben, was uns qualifiziert oder welchen Weg wir bestreiten mussten, um überhaupt in die Lehreranstalt rein zu dürfen. Und deswegen geht der Blick heute mal nach dem Abitur auf das Studium. Eine Folge, auf die ich mich auch sehr, sehr gefreut habe, weil ich hoffe schon, dass ich dir da ein paar Anekdoten entlocken kann.
Alter Schwede, ja, ja, ist ein schönes Ding. Ja, also freue ich mich auch drauf. Es ist, ja, mit gemischten Gefühlen geht man dann so ran, weil Studium war nicht so mein Ding, muss ich sagen. Ich fange gleich mal so an. Naja, also je nachdem, wie man das heute so sieht. Ne? Ich war eigentlich kein guter Schüler und ich war auch kein guter Student. Und wenn ich gewesen wäre, hätte ich mich, also wenn ich mein Vater gewesen wäre oder meine Mutter, hätte ich mich auch nicht studieren lassen. Weil wenn du durchgängig eigentlich so ausreichende bis mangelhafte Noten in deinen Zeugnissen hast, dann sollte man vielleicht nicht unbedingt danach noch weiter studieren und das alles selbst eigenverantwortlich machen. Meine Eltern haben mir das ermöglicht und also das Studium war schon geil, aber ein guter Student war ich nie.
Ja, das ist ja auch das, vielleicht gleich mal vorneweg zum Verständnis. Also es ist ja so, nach dem Abitur denkt man so, das Abitur ist das Härteste, was es gibt, das ist die schlimmste Prüfung. Man ist jetzt erwachsen, man hat so gefühlt alles erreicht und dann kommt man so an die Uni. Und ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber bei mir war es, man entscheidet sich dann für einen Studiengang. Also bei mir war das von Anfang an klar, also dass ich Lehrer werden möchte und dass ich Lehramt studieren möchte. Aber dann steht man erstmal da und um mal das Jugendwort zu verwenden, ist man erstmal völlig lost. Also
aber
diese Größe der Universität, ich habe in Regensburg studiert, da hat mich dann auch noch die Hässlichkeit dieses Gebäudes fasziniert. Aber man kommt da hoch und dann merkt man erstmal wirklich, wie schön behütet, strukturiert und also stets helfend diese Schulzeit war. Weil auf einmal steht man da, dann heißt es, man geht zur Studienberatung, man muss sich immatrikulieren. Aber dann, also ich weiß nicht, wie es dir ging, mein ganzes erstes Semester war rein da, um mich da oben mal zu akklimatisieren. Ich glaube, ich habe einen Schein gemacht und ansonsten war ich nur verloren.
Also es war, wenn ich mich da so zurückerinnere, ist ja bei mir schau ein bisschen her. Ne? Ich habe ja erst mal angefangen mit Bauingenieurwesen. Ich habe ja gar nicht direkt Lehramt studiert, sondern
echt?
Ich habe ja mein Vordiplom in Bauingenieurwesen.
Okay.
Ich habe vorher immer so auf dem Bau gearbeitet und so. Hat viel Spaß gemacht und hab dann aber relativ schnell gemerkt, dass das nichts für mich ist und hab dann lustigerweise nach dem Bauingenieurwesenstudium, also bis zum Vordiplom, hab danach dann auf Berufsschullehramt gewechselt, Richtung Werkstoffkunde, weil ich mir gedacht habe, dann kannst du so ein bisschen was von dem, was du gemacht hast, schon einbringen. Aber das hat mich dann recht schnell desillusioniert, weil ich gemerkt habe, dass die Leute, die ich dann in der Berufsschule unterrichten würde, nicht die Menschen sind, die gerne in die Schule gehen. Also das muss man einfach sagen. Ne? Die Leute, die jetzt halt, wenn du Werkstoffkunde oder sowas, Bauphysik und so gemacht hast, dann hast du es halt mit Maurern und mit, was weiß ich, halt mit Handwerkern zu tun. Und die haben allermeistens wirklich keinen Bock mehr auf Schule. Die sind normalerweise aus der Mittelschule raus und die Ausbildung rein, weil sie eben keine Schule mehr haben wollten. Ne? Und dann kann man das denen auch nicht so vorwerfen. Und nach 2 Semestern an der Berufsschule bin ich dann erst in Bayreuth, habe mir dann nochmal von vorne angefangen und habe mich dann fürs Realschullehramt immatrikuliert.
Okay, ja.
Und da muss ich sagen, München und Bayreuth sind natürlich auch mal so zwei so verschiedene Paar Stiefel. In München habe ich Bauingenieurwesen studiert und da interessiert sich wirklich kein Mensch für dich. Und du bist auch noch, also du gehst da rein und du bekommst auch keine Informationen. Also ich habe, vielleicht war ich auch zu blöd, die zu bekommen, aber da ist, du hast ja noch nicht mal einen Campus. Campus Regensburg und Bayreuth sind ja beides. Campus,
ja.
Genau, Campus-Unis. Aber München hast du natürlich so ein paar zentrale Gebäude, aber ansonsten ist das ganze Zeug von Großhadern, also von ganz aus dem Süden bis ganz in den Norden verteilt, die Gebäude. Wir haben da mal Hochbau, haben wir mal direkt gegenüber vom Hauptbahnhof gehabt, da so ein angemietetes Gebäude, wo die Toiletten mit Blaulicht ausgerüstet waren, damit die Fixer ihre Venen nicht finden. Also war wirklich vogelwild dann. War trotzdem cool, mal in München gewohnt zu haben, aber als ich dann wirklich in so einem Lehramt an der Campus-Uni gekommen bin, da war das dann schon alles schon mal ein bisschen besser als an so einem Riesenkonstrukt einfach.
Ja. Nee, also da war es Campus-Uni schon wesentlich, eigentlich jetzt im Nachhinein gesehen, wesentlich angenehmer. Mhm. Es ist ja dann auch so, man muss sich dann für seine Fächerkombination entscheiden. In Bayern haben wir inzwischen diese Hauptfachbindung, das heißt, es muss ein Hauptfach mit dabei sein. Ich war der letzte Jahrgang, wo noch Religion und Sport ging. Als Kombination haben einige meiner jetzt Kollegen gewählt. Ist natürlich äußerst korrekturfreundlich. muss man jetzt mal sagen. Ich habe mich, auch bei mir war es relativ schnell klar, dass es auf Sport sowieso und Deutsch rausläuft. Genau, und dann muss ich auch mal, ich weiß nicht, wie es dir ging, dann hat man das Studieren angefangen und ich habe erstmal direkt am Anfang gemeint, ich habe in der Schule überhaupt nichts gelernt. Ich kann mich noch daran erinnern, die erste Vorlesung, Basisvorlesung Neue Deutsche Literatur in einem riesigen Hörsaal mit 400 anderen Leuten, und ich hatte felsenfest, war ich immer der Meinung, also ich habe schon was gelernt im Abitur und ich war ja auch nicht schlecht und so. Und dann bin ich da reingekommen und ich habe 90 Minuten lang nur Bahnhof verstanden. Ich weiß es noch ganz genau. Man schreibt dann natürlich, weil man denkt, als Student muss man alles mitschreiben. Ich hatte die ganze Zeit so einen Block, ich habe die ganze Zeit mitgeschrieben. Die ganze Zeit. Das war auch fürs Gewissen gut, weil dann ist man heimgekommen und hat gesagt, na, ich habe ganz viel mitgeschrieben, jetzt passt, jetzt kann ich Beachvolleyball spielen gehen. Aber ich saß da drinnen. Alter Schwede, ich habe die ersten 3 Semester, gerade jetzt in Deutsch, nur gezweifelt und habe mir gedacht, wirklich? Bin ich schon im Lehramtsstudium? Wie oft ich dann nachgeblättert habe, ist das die Vorlesung fürs Lehramtsstudium? So, ja, ja, ist es. Und also.
Aber sau interessant. Also, das glaube ich dir. Aber ich glaube, du hast dann in Sport war es dann wahrscheinlich schon besser, oder?
Also, ja, also das Sportstudium, da werde ich ja nachher noch drauf eingehen. In der Universität, und ich glaube, das ist an fast allen Universitäten so, das Sportzentrum ist so ein kleiner Mikrokosmos. Man merkt einfach den Sportstudenten an, dadurch, dass du sehr viele Kurse hast. Also man muss ja im Sportstudium, ich kann jetzt nicht nur sagen, okay, ich bin Volleyballer und Basketballer und mache nur Volleyball und Basketball, sondern das ist ja das Coole, du musst alle Kurse machen. Also wir müssen tanzen, wir müssen schwimmen, wir müssen Aerobic, wir müssen Geräte turnen, also alles machen und überall auch Prüfungen. Und das geschieht immer in Kleingruppen. Das heißt, du lernst alle Mitstudenten sozusagen auch sehr schnell kennen. Deswegen ist es viel persönlicher, viel familiärer. Und gerade auch die Sportler, das kommt halt auch aus dem Vereinswesen, das ist ein bisschen offener und herzlicher alles. Während jetzt zum Beispiel, sage ich jetzt mal, bei den Germanisten eher vielleicht auch mal die Einzelkämpfer sind, die dann eher in ihrer Freizeit mal zum Buch greifen, anstatt dass sie zusammen zum Fußballspielen gehen. Und deswegen war das da schon ganz anders. Und deswegen war das Sportliche, da hatte man auch immer den Bezug, da wusste ich, wo das mal enden wird. Also in jedem Kurs, nehmen wir mal Schwimmen, da wurde erstmal getestet unsere Schwimmfähigkeit. Und dann wird da methodisch Didaktik vorgegangen, okay, wie lerne ich jemanden das Schwimmen? Und zwar wurde das an uns selber, also wir haben das alles selber ausprobiert. Der eine war der Lehrer, der andere war der Schüler. Wie bringe ich jemanden den Kraulbeinschlag bei? Und da wusste ich, okay, das kann ich irgendwann mal in meinem späteren Leben brauchen. Und so war das in allen Sportkursen. Bei Geräteturnen auch. Wir haben das Reck aufgebaut. Und dann wurde gesagt, okay, in der Schule braucht ihr diese Übung, diese Übung, diese Übung, diese Übung. Die vermittelt ihr den Schülern so. Und dann dieser sogenannte methodische Weg, die einzelnen Schritte bis hin zu der Endtechnikform. Und gleiches auch mit Hilfestellung und so weiter. Wir haben einfach eine Prüfung gehabt, wie ich am Barren, beim Hocksprung, wie greife ich richtig hin? Weil sobald du falsch ergreifst und der fällt runter, der bricht dir halt den Unterarm. Und lauter so Sachen. Und das ist halt das Coole am Sportstudium. Alles praxisnah und alles mit dem Ziel, wie bringe ich es mal den Schülern bei. Und das, sage ich jetzt mal, ist in Deutsch nicht immer so.
Ja, dann hast du ja trotzdem noch zwei Fächer, wo das einigermaßen die Realität übergreift. Ich fange mal mit meinem realistischen Fach an. Das waren die Wirtschaftswissenschaften. Also für alle, die Wirtschaft machen. Ich finde, die Geschichte habe ich schon mal erzählt. Ich weiß gar nicht, ob sie im Podcast schon mal erzählt hat, aber ich war auf der Realschule auf der FOS und das, was wir in der FOS gemacht haben, das Material, das, also die eineinhalb Jahre, du hast ja 11. Klasse FOS, hast du ja Praktikum ein halbes Jahr und deswegen hast du eineinhalb Jahre FOS grundsätzlich. Ne? Und in der Zeit war ich auf der Wirtschafts-FOS und da haben sie halt den gesamten Stoff der Realschule durchgejagt, also 7. bis 10. eigentlich in einem halben Jahr. FOS haben sie dann den gesamten Stoff von der Realschule durchgejagt. In der 12. kam dann neuer Stoff dazu. Da habe ich mir gedacht, boah, das ist aber schon schnell einfach. Ne? Das war richtig fordernd. Und dann bin ich an die Uni gekommen und dann haben sie den gesamten Realschulstoff, also den eineinhalb Jahre Stoff der FOS, haben sie dann in ein Wochenendseminar reingequetscht. Ging dann an mit, fing an mit Inventur, Inventar, Bilanz und endete dann irgendwo mit Vogelwilden, also wirklich, was du in der 10. machst, und das war halt dann am Wochenende, war ein Grundlagenkurs. Und danach folgen natürlich dann aber für wirtschaftlich interessierte Menschen schon so Volkswirtschaftslehre, Makro-, Mikroökonomie und so weiter. Das fand ich ganz, ganz cool. Also in Wirtschaft war meiner Meinung nach auch angemessen und für einen wirtschaftlich interessierten Mensch alles in Ordnung. Was ein Brett war, war Informatik. Also,
oh, das habe ich bei den Mathematikern schon immer mal wieder gehört. Die haben auch teilweise Informatikkurse, glaube ich, ist bei der ihrem vertieften Modul mit dabei. Und da haben sie auch schon immer gejammert. Da bin ich mal gespannt, was du da berichtest.
Also da passt einfach mal über, also zu mir als Charakter hat das halt so gar nicht gepasst. Ne? Also ich bin jetzt weder der Coder, der irgendwo so in seiner Freizeit Spaß daran hatte, irgendwelche Programmcodes zu schreiben oder sowas in Richtung. Dann bin ich halt auch eher Handballer und Sportler gewesen. Und wenn du dann das Publikum von meinen IT-Kollegen oder Informatik-Kollegen angeschaut hast, das war dann schon weit weg. Es waren ein paar coole Leute dabei. Die hat man lange suchen müssen, um die zu finden. Und das Studium an sich, also viele sagen, ja, das Studium geht weit am Lehramt vorbei. Aber also ich kann es mir nicht vorstellen, dass es noch weiter am Lehramt vorbeigehen kann, was wir im Informatikstudium gemacht haben. Man hat Theorie, also nur du hast theoretische Informatik einen Schein gebraucht, du hast in Compilerbau und so weiter, wo du dann lernst, was ein unendlicher Automat ist und so ein Zeug. Weißt du, also nur mal so als Vergleich für die Zuhörer, wir unterrichten an der Realschule in IT die Basismodule von Office und dann kommen Aufbaumodule, da wird ein bisschen grafisch basiert programmiert und ist mittlerweile auch ein bisschen mit Zeilen, das finde ich auch sehr und cool.
Die Betonung liegt auf Basis.
Genau.
Es mal so sagen.
Aber was wir da in dem Studium gemacht haben, also mir hat es komplett den Kopf rausgehauen. Also ich war wirklich im Examen, jetzt mal kurz noch aus fachliche im Examen da gesessen und habe dann gelernt, ein halbes Jahr auf das Arbeit Wirtschaft und ich habe mich immer auf Wirtschaft gefreut. Da ist mir aber aufgefallen, okay, für theoretische Informatik bist du einfach zu dumm. Und ich bin dann auch 4 Wochen vorher zu meinem Professor hingegangen.
Und hast es ihm genau so gesagt und er hat mich angeschaut, wer sind Sie eigentlich? Ich habe Sie noch nie gesehen.
War wirklich so und hat dann gesagt, ich kann Ihnen die ersten 20 Seiten aus Ihrem Skript auswendig aufsagen. Ich habe dann auch angefangen vorzubeten, weil du ja, wenn du es nicht checkst, dann hast du ja keine Chance, das muss ja rein in den Kopf.
Die Situation kommt mir so bekannt vor.
Ey, und dann hat er gesagt, hat er gefragt, wer ich denn bin, genau. Hat er gefragt, was ich studiere. Habe ich gesagt, Lehrer. Er hat gesagt, naja, wenn Sie nur Lehrämtler sind, na dann. Und dann hat er, es gab ja kaum Lehrämtler, also komme ich nachher noch drauf, es gibt ja unglaublich wenige IT-Lehrämtler. Ja. Und dann war ich in der mündlichen Prüfung drin und habe halt wirklich, glaube ich, 40 Seiten aus diesem Skript auswendig gekonnt, also mit Bildern und so weiter. Und immer, wenn mich was gefragt hat, habe ich halt das Auswendige aufgebetet, was ich denke, was jetzt gepasst hätte. Und wenn er mich dann wirklich dabei erwischt hat, dass er irgendwas nicht beantwortet hat, hat er immer abgemacht und gesagt, naja, Sie sind ja nur Lehrämtler und haben eine 2 bekommen, theoretische Informatik. Das war abartig.
Aber wie abwertend das eigentlich schon ist, gell? Ich hatte es, weil ich glaube, das kann ich ähnlich toppen, weil im Germanistikstudium ist es ja auch so, dass wir unter anderem ein Modul mit mittelhochdeutscher und althochdeutscher Sprache haben. Und also das ist dann auch sensationell. Also
kannst du mal kurz erklären, was mittelhochdeutsch und was althochdeutsche Sprache ist, damit die Zuhörer das auch verstehen?
Aus diesen Sprachwurzeln oder aus diesen Stämmen ist unsere heutige Sprache entstanden. Und um sozusagen zu verstehen, warum wir heute so sprechen, wie wir sprechen, die Sprache entwickelt sich immer weiter. Und der erste Schritt zurück war das Mittelhochdeutsche, das heißt, es ist dann die Literatur, Mittelalter und so weiter. Und Althochdeutsch ist dann noch weiter, bevor es dann überhaupt an die Entwicklung der Sprachen geht, mit Runensprache, Schrift und so weiter und so fort. Und da war es dann, wir hatten dann Seminare. Und da muss ich offen und ehrlich gestehen, dafür hat mir auch einfach das Verständnis vollkommen gefehlt, warum ich zum Beispiel, es gab immer Ablautreihen. Das heißt, warum zum Beispiel biegen, dass das, wie man das im Mittelhochdeutschen dekliniert, dass es halt dann biegen, biuge, buck geheißen hat. Oder ziehen, ziehue, zoch. Und binden, binde, band. Und wo ich mir so denke, lieden, liede, leid. Und es ist ja alles schön und gut, aber das ist einfach eine gänzlich andere Sprache. Ja, und ich weiß da noch, Grüße gehen mal an den Uli raus, mit dem habe ich das gelernt. Und wir sind immer da gesessen und wir haben uns das in unseren Kopf reingeprügelt und haben uns jedes Mal gedacht, nie, wirklich niemals, auch diesen Parsival, das ist schön, das mal zu sehen, wie unsere Sprache herkommt. Und ich weiß auch bis jetzt noch, wie dann teilweise Gedichte losgehen. Ich saß auf einem Steine und dackte Bein bei Beine. Und ich denke mir immer wieder, okay. Und wenn du dann Lehrer bist, und dann genau in der 7. Klasse einmal kurz Mittelalter und das Nibelungenlied in 2 Doppelstunden behandelst. Und dafür hast du 4 Semester Mittelhochdeutsch und Althochdeutsche Kurse belegt, wo du mit vertieft studierenden Germanisten mit drin sitzt. Und da hieß es dann auch immer so.
Da ist ein Fehler. Und das ist das Ganze. Ich glaube, die Krux an der gesamten Geschichte. Nicht die Diplomanten und Master sitzen bei dir mit drin, sondern wir als Lehrer sitzen bei den Profis mit drin.
Stimmt. Ich gebe dir recht. Weil es hieß dann auch immer so, wenn es dann bei der ersten Klausur hat einer von uns hat dann gefragt, mit uns sage ich jetzt Lehramtsstudenten und Sportstudenten, hat sich dann seinen ganzen Mut zusammengenommen, hat den Riesenfehler gefragt und hat den Professor gefragt, was man denn jetzt alles für die Klausur lernen muss und wo die Einschränkungen sind. Autsch. Da habe ich dann das erste Mal auch so gemerkt, so bei der Schulaufgabe oder so, jetzt in der Schule, da heißt es ja, ja, und dann müsst ihr die 4 Seiten lernen und dann ist riesen Aufruhr, was, alle 4? Und der hat das einfach gefragt, was denn die Einschränkungen sind, das waren so 60 Folien mit dem Grundwissen und dann hat er gesagt, naja, ich würde jetzt mal sagen, die Folien sind sowieso Grundwissen und das Zusatzmaterial auf dem Server von der Primärliteratur nur die ersten 4 Bücher. Und wir wussten nicht mal, dass es diesen Server gibt, weil wir vergessen haben, unsere Anmeldedaten. Und es gibt dann auch nicht so einen netten System-Admin, an den man sich dann wenden kann, sondern wenn man halt auch da, das ist auch, wenn man da was verschlampt oder wenn man eine Frist versäumt, wenn es heißt, bis Mittwoch, 10. April musst du das schicken. Ja, wenn du es am 11. April schickst, da gibt es gar keine Diskussion.
Nee, und das, die Sache ist auch, du wirst doch nicht drüber informiert, sondern das ist alles eine Hohlschuld. Ne? Das fand ich auch so schwierig, dass du halt kaum informiert wirst. Deswegen war das so unglaublich wichtig, Leute zu haben, die irgendwo in deinem Studiengang waren und die informiert waren. Weil ich war es nie.
Also, immer dieses Fragen, ey, war irgendjemand in der Vorlesung und hat mitgeschrieben? Ja.
Oh Gott. Aber ich fand es damals wirklich, also das war am Anfang in Bayreuth wirklich schwierig, weil ich gerade weder zu den Wirtschaftsleuten noch zu den IT-Leuten irgendwo einen richtigen Draht gefunden habe. Also es hat sich dann über die Dauer dann schon was rausgestellt, aber gerade am Anfang habe ich mir echt gedacht, fuck, du bist hier richtig, richtig falsch. Du bist richtig falsch, weil das Ganze, dieses Humorvolle, wo ich jetzt sag mal, das ist so meine Kernkompetenz, das Kollegiale und so weiter, das wird halt, im Studium zählt das nicht mehr viel. Ne? Da sind viele Leute drinnen, die einfach ihr Ding machen wollen, die wollen einen guten Abschluss schreiben und Spaß kommt halt dann erstmal an zweiter Stelle. Ne? Und das habe ich dann irgendwo, ganz, war mir echt schwer. Und dann bin ich zum Unihandball gekommen und dann war die Welt in Ordnung, weil beim Unihandball hast du dann nämlich die Leute getroffen, die es ähnlich gesehen haben wie du, die abends gern draußen gesessen sind, im Warmen. Und
weil du im Mikrokosmos der Sportler warst.
Genau, und da habe ich mich dann zu Hause und wohlig und warm und aufgehoben gefühlt. Und dann habe ich auch noch ein paar Leute getroffen, die im Endeffekt dann im Unihandball waren und vielleicht so zwei Semester über mir, die haben mir dann auch geholfen und dann hat sich das Ganze in Wohlgefallen aufgelöst. Ja. Dann ging es, im Endeffekt ging es dann weiter, dann das Studium an sich läuft, also bei mir lief es auf jeden Fall so, wahrscheinlich bei dir ähnlich. Am Anfang machst du einen extrem vollen Plan, wie oft gehe ich denn jetzt in welche Uni jeden Tag von 8 bis 18 Uhr sozusagen, und Vorlesungen.
Wie so ein Stundenplan, wenn man denkt, dass man das auch alles hinbekommt, weil man im ersten Moment auch gar nicht kapiert, wenn ich diesen Kurs belege, muss ich auch eine Arbeit schreiben oder eine Klausur.
Genau.
Das hat bei mir auch zwei Semester gedauert.
Genau, und das ist vielleicht für die, die das nicht wissen, man wird ja zu nichts gezwungen, du kannst ja immatrikuliert sein und gar nichts machen. Das heißt, du musst dich aus dem Vorlesungsverzeichnis raussuchen, wann ist die Vorlesung, dann musst dich anmelden, setzt dich dann rein und dann darfst du zum Schluss normalerweise ein Referat oder Seminararbeit oder irgendwas musst du halt dann ableisten. Also ihr musstet das. Ich habe mir immer die Sitzscheine rausgesucht. Bei mir gab es noch Sitzscheine, wo man einfach nur unterschreiben musste.
Das gab es bei uns nicht.
Musste man nur unterschreiben, war da. Und wenn du dann so und so viel Prozent da anwesend warst, also beziehungsweise deine Unterschrift auf
dem Anwesenheitsliste. Ich wollte gerade sagen, Hand aufs Herz. Wie hast du die Leute bestochen, dass sie für dich unterschreiben? Wie oft?
Auch gar nicht. Oder wir haben uns abends vielleicht zusammen ein kleines Wasser mit Zitrone geleistet.
Aber ohne Sprudel.
Ja, wir haben aber hin und wieder auch abgewechselt, weißt du, dann war jeder, alle drei Wochen war er mal dran, ist dann reingegangen, hat unterschrieben und dann war das, genau so.
Aber ich kurz einhaken darf, der Professor, wie verarscht kommt man sich als Professor vor, der schaut diese Anwesenheitsliste, da sind 100 Unterschriften und dann schaut er nach oben und da sitzen 15 Leute.
Genauso wie, man muss ja auch im Studium im Endeffekt das erziehungswissenschaftliche Staatsexamen schreiben, was normalerweise nach dem vierten Semester geschrieben wird oder ich glaube nach dem dritten Semester kann man es auch schon schreiben und da wird normalerweise drei Semester lang werden dann da immer Kurse dazu angeboten. So, die sind immer nicht belegt. Und dann geht es im Semester, beziehungsweise dann geht es genau das Semester, bevor EWS geschrieben wird, das Examenskolloquium, wo nur noch mal das wiederholt werden soll, was in den drei Semester vorher gelernt wurde. Und diese Kurse sind sowas von überbelegt. Aber ich glaube, die Professoren sind dann auch so pissig, dass es wirklich immer die kleinsten Seminarräume reinsetzen und dann da 150 Leute.
Wo es im Sommer am heißesten ist.
Genau.
Das
und dann einfach,
das finde ich, passt auch zu Erziehungswissenschaften, dass man da den Studenten auch einen Erziehungsauftrag mitgibt. Ja. Dass man ihnen sagt. Aber EWS zum Beispiel habe ich geliebt. Das waren wirklich die Kurse und Vorlesungen. Ich weiß noch, Schulpädagogik 1, Schulpädagogik 2, die ganzen Psychologie, also ich liebe ja Psychologie. Diese ganzen Kurse, auch die, sage ich mal, ganzen, ich habe zusätzlich in meinem, weil man hat einen Wahlbereich, den man sozusagen mit Vorlesungen oder Seminaren füllen kann, die einen interessieren. Und die habe ich alle mit Psychologie gefüllt, weil ich das wirklich sehr, sehr spannend fand. Auch weil da wieder der Schulbezug war. Da wurde bei der Kommunikation ganz konkret an Situationen aus der Schule, zum Beispiel am Elternsprechtag, aufgeführt, okay, wir sind jetzt in dieser Situation. Wie kann ich meine Informationen vermitteln, dass sie bei den Eltern oder bei den Schülern ankommen und so weiter. Ja. Und deswegen hat mir der Teil auch wieder sehr gefallen, weil es wieder in Richtung Schule ging. Und schlussendlich am Ende von diesem EWS-Blöcken, da hat man Pädagogik, Psychologie und Schulpädagogik, schreibt man dann ein Staatsexamen. Das heißt, es ist eine zentrale Prüfung, relativ anspruchsvoll auch schon. Und das ist dann ein Teil der Note des Lehramtsstudiums schon mal, ein großer Teil davon.
Gesamtexamen, ja.
Genau.
Genau. Und das war, fand ich, ich war nur in den Examenskolloquien drin. Und habe meine Zusatzarbeit noch in Pädagogik geschrieben. Habe im Übrigen klassischer Fehler aufs Deckblatt Psychologie gedruckt, nicht Pädagogik. Okay, aber ich war noch dabei.
Zwei Lehrstühle, die sich nicht verstehen.
Ja, ja, total, war furchtbar. Aber gut, wir waren dabei, man macht sich einen tollen Plan, mit der total überladen ist, sozusagen einen Stundenplan, der nicht nur 5 Tage, 6 Stunden die Woche hat, sondern 5 Tage, 12 Stunden die Woche.
Mindestens.
Also 12 Stunden am Tag. Gut, und dann fängt man, nach 2 Wochen fängt man an rauszustreichen, weil man denkt dann immer, das ist auch so ein typischer Effekt. Ich glaube, das wird wahrscheinlich bei dir ähnlich gewesen sein. Du gehst in die Vorlesung rein und denkst dir, ach, das ist ja voll leicht, kann ich aber. Ja, und,
hatte ich jetzt selten, muss ich gestehen.
Nee, so am Anfang, wenn sie dann einfach so die Basics wiederholen, denkst du mir, ach, das kann ich ja, da kann ich die nächste Stunde auch mal nicht hingehen einfach. Ne? Und dann gehst du in der dritten Stunde wieder hin und denkst dir, what? Ich war doch vor 2 Wochen da, wo seid ihr denn jetzt? So irgendwie so 1000 Kilometer weg und du denkst dir, ach scheiße, schon wieder, mache ich nächstes Semester nochmal.
Aber es gab nur das eine Extrem. Entweder man hat es wirklich durchgezogen, war jede Stunde da, dann war es auch gut zu meistern. Ja. Aber das vielleicht auch zum Erklären, normalerweise hat man in den Seminaren 2 bis 3 Fehlzeiten, die man nehmen darf. Wenn man die dann natürlich, also mit den 2, 3 Fehlzeiten ging es gut. In den Kursen, wo keine Anwesenheitspflicht war, hat man dann echt, sage ich mal, in der Klausur, war gut, dass es mehrere Versuche gab für diese Klausur. Ja. Weil man kann die ja mal mitschreiben, vielleicht geht's gut.
Ja. Naja, aber dann warst du das, dann hat man also angefangen, seine Vorlesungspläne ein bisschen auszudünnen. Genau, und hat sich dann irgendwann, hat man noch die rausgestrichen, wo man sagt, okay, fuck, das Ding schaffe ich echt überhaupt nicht, da habe ich überhaupt keine Ahnung. Und damit sind am Semesterende so ein paar Klausuren übrig geblieben, die man dann halt halten musste oder Seminararbeiten, die man dann schreiben musste. Ne?
Genau.
Das hat sich dann, da hat man am Anfang die 2 Monate oder 3 Monate Semesterferien total genossen und im letzten Monat hat man dann probiert, 8 Seminararbeiten auf einmal zu schreiben.
Ja, alles in der letzten Woche.
Ja, ja, fürchterlich.
Aber ja, vor allem, das muss man auch mal erklären. Ich weiß nicht mehr, wie hat das beim Abitur geheißen, was man, da muss man doch auch einmal so eine Facharbeit, genau. Da muss man die Facharbeit, ich glaube, das sind 8 oder 10 Seiten und man hat schon gedacht, das ist die schlimmste Arbeit. Also in Deutsch kann ich jetzt zum Beispiel mal sagen, da waren diese Seminararbeiten, waren meistens immer so 15 bis 20 Seiten.
Ja.
Und da denkst du dir auch so am Anfang, wie bitte, mit Quellenverzeichnis und Bildern und so, nee, Bilder haben gar nichts verloren, Quellenverzeichnis ist extra und so, okay, und dann reiner mit der schönen Text. Formatierung, mit Zeilenabstand 2,5, Schriftgröße 18, ist das in Ordnung?
Oh Gott, das war krass, weil die dann wirklich halt Formatvorlagen rumgeschickt haben, weil die ganzen Tricks halt, die haben die ja auch gewusst und dann, wenn du dann dagegen verstoßen hast, also bei uns sind die nicht angenommen worden zum Teil einfach, ne? Wenn du Schriftgröße 12 angesagt war und du hast 12,5 gewählt, ist es halt nicht akzeptiert worden, aus Ende.
Genau. Ja. Das kann man dem Studium nicht vorwerfen, also ich finde, man lernt außerhalb von seinen Fächern Ordnung zu halten, sich selbst zu strukturieren, Fristen einzuhalten, dieses wissenschaftliche Arbeiten, also diese ganzen Skills, die man im Alltag braucht, ist auch nicht nur im Lehreralltag, sondern finde ich auch im Leben, das lernt man da oben mit der Bratpfannenmethodik auf einmal. Auch, dass man um Hilfe fragt, dass man zusammenarbeitet, dass man sich mit Fremden vielleicht auch mal arrangiert und sowas, das ist im Lehramtsstudium zu 100% da.
Ja, und vor allem, das muss ich sagen, das glaube ich, kann auch jeder Student im Endeffekt dann auch unterschreiben, du lernst auf jeden Fall zu lernen. Das muss man einfach sagen. Ne? Und das ist egal, was du studiert hast, man lernt zu lernen, man lernt einfach die Flinte nicht ins Korn zu werfen. Und da sind wir vielleicht schon beim letzten Schritt nach dem Ausdünnen seines Stundenplans, wo man dann immer
auf einen
immer
Kurs.
Genau, wo man dann zum Ende des Jahres, muss ich sagen, war das Studium für mich echt die Hölle, weil ich weil diese Examenszeit, ich habe mir letztens mal mit meiner Frau unterhalten und da hat sie mal gefragt, was müsste man denn, oder wir sind im Gespräch drauf gekommen, was müsste man dir denn geben dafür, dass du nochmal in die Examenszeit zurückgehst?
Nichts, wird nichts annehmen.
Nee, also ich habe auch gesagt, also ein 5-stelliger Betrag würde nicht reichen, wirklich nicht, weil ich fand das so schrecklich damals, weil meine Wirtschaft ging bei mir noch. Also weil ich da noch was verstanden habe. Aber in dieser Drucksituation zu sein, 8 oder 9 Semester studiert zu haben, ich habe ja vorher schon ein Vordiplom gemacht, das war eine unglaublich Drucksituation für mich dann, weil ich gewusst habe, ich muss das schaffen. Es gibt keinen Plan B mehr. Ich kann nicht mehr zurück und kann sagen, naja, das machst du halt doch zum Mann. Es geht halt nicht mehr dann einfach. Ne?
Das ist das, was du beschreibst. Das ist super. Weil dieser Point of No Return, dass man sagt, natürlich, ich kann es nochmal wiederholen, aber wenn das jetzt nicht klappt und es gibt ja genügend Fälle und Geschichten, wo Leute durchs Examen fallen. Oder es ist ja jetzt auch nicht so, wenn wir mal ehrlich sind, durchs Abitur oder auch durch die, bei der Realschule, durch die Abschlussprüfung, der Prozentsatz, der es wirklich überhaupt nicht schafft, ist so verschwindend gering. Und wenn ich mich auf meine vier Buchstaben setze, dann schaffe ich das auch definitiv. Aber beim Examen ist es ja auch immer so, dass die Aufgaben von Jahr zu Jahr im Schwierigkeitsgrad variieren. Ja. Dass wenn halt einfach, es gibt Teilbereiche, die besser zu bearbeiten sind und so weiter und so fort. Und wenn es dann da einfach ist, dieser dauernde Druck, entweder ich schaffe es nicht aufs erste Mal, dann muss ich erstmal, habe ich wieder ein Jahr sozusagen verschenkt, weil dann muss ich mich nochmal hinsetzen, mich nochmal motivieren. Oder wenn ich es nicht schaffe, ich habe nichts, ich ja. stehe einfach wieder beim Abitur.
Genau. Und das fand ich eine unglaubliche Drucksituation. Und um das nochmal zu verdeutlichen, also meine Wirtschaft ging bei mir noch, weil ich da immer noch einen Leistungszuwachs gehabt habe. Ich habe auch, war auch ein Zocker im Endeffekt. Ne? Wir mussten über Volkswirtschaftslehre schreiben, da hat man sich die alten Examensaufgaben gesucht, hat dann einfach geschaut, wie wird er gestellt und dann hat er Lösungen rausgearbeitet. Und mir ist dann nach ein paar Monaten aufgefallen oder nach ein paar Wochen einfach schon, dass eigentlich man hat Wahlaufgaben, 3 Stück und jedes Mal, seit 12 Jahren kam jedes Mal die Europäische Zentralbank ran.
Dann habe ich mir gedacht, und dann hast du dir gedacht, die kommt dieses Mal sicher nicht dran und hast sie nicht gelernt.
Doch, ich habe sie gelernt. Ich habe alles. Ich konnte dir die Heimadresse der Europäischen Zentralbank auch sagen. Alle Gremien, alle Personen, die da gearbeitet haben. Ich war mit der Zinskorridor, ich war wirklich top vorbereitet und ich mache dieses Examen auf und es kommt keine Zentralbank dran. Nicht mal Seiten, nicht mal am Rande. Da sitzt du drin und denkst dir, da zerbricht, da hörst du es klar. Da ist ja, was in mir zerbrochen. Du hast dich wochenlang darauf vorbereitet. Irgendwann habe ich mir das 3-4 Mal durchgelesen, habe irgendwo was gesucht, wie ich eine Querverbindung hinbekommen kann. Aber
und hast trotzdem einfach mal die Adresse oben als Briefkopf, hast die Adresse dort.
Nee, und das war so schlimm, die Situation. Was wirklich schlimm war in Informatik, weil solange du noch einen Lernfortschritt verzeichnen kannst, dann geht es dir besser. Und du machst aber dir, also für alle da draußen, ich habe mir einen Lernplan gemacht. Ich habe gewusst, ich muss in der und der Woche diesen Teilbereich schaffen, in den nächsten 4 Wochen den Teilbereich, in den nächsten 4 Wochen den Teilbereich. Und in Wirtschaft habe ich es dann geschafft, so eine Woche hinten dran zu sein, mal 10 Tage, mal ein bisschen sogar voraus zu sein. In IT bin ich stehen geblieben. Und ich bin nicht mehr vorangekommen. Das sind dann verschiedene Pfaden der Panik. Erstmal mehr Zeit investieren, dann mehr Literatur bestellen, dann irgendwann mal betteln gehen einfach. Ne? Und das war dann zum Schluss so schlimm, dass ich wirklich in der Nacht aufgewacht bin und nicht mehr schlafen konnte. Also ich bin dann nachts um 3 aufgewacht, musste aufstehen, habe angefangen zu lernen, weil ich so viel Panik hatte, das nicht zu schaffen. Das war wirklich eine ganz, ganz schlimme Zeit für mich. Also war
ja, ich hatte das ganz krasse Gegenteil, was du an Pech hattest. Ich hatte in Deutsch, in neuer deutscher Literatur, in Examen, da kann man wählen, ob man eine klassische Gedichtanalyse macht oder ob man den Bereich Drama nimmt. Das heißt, es kann irgendein Drama drankommen, das es halt so in der Literatur gibt. Also ob das jetzt Bahnwärter Thiel oder so, also wirklich alles, da gibt es keine Einschränkungen. Also es ist einmal so Dramentheorie und dann jeder mögliche Text. Und ich habe mir am Abend davor, also es ist wirklich eine wahre Geschichte, ich habe mir am Abend davor bei den Simpsons schauen, habe ich einfach noch ein bisschen meine Unterlagen durchgeblättert und ich werde es nie vergessen, habe eine Abhandlung gefunden zu Gerhard Hauptmanns Werk Vor Sonnenaufgang und die Rolle von Albert Loth. Und ich habe mir so gedacht, ja, okay, einfach, kennst du dieses zum Gewissen beruhigen, einfach nochmal drüber lesen. So, und es ist wirklich so passiert, da war ich gut vorbereitet und dann gehe ich in den Prüfungssaal. Man muss sich das auch mal vorstellen, schlimmste Prüfungssituation ever. Man lernt in Didaktik die ganze Zeit, man soll eine schöne Lernatmosphäre schaffen und so weiter. Und du gehst da rein, das sind 18 Aufsichten, gerade, dass sie nicht noch Kameras aufstellen. Du darfst nur auf deine Sitzplatznummer und so weiter. Also das ist mal ganz schlimm. Und dann bekomme ich hier diese 38 Bögen, die man ja in Deutsch bekommt, weil man hat ja viel Text und man soll ja mindestens 20 Seiten schreiben oder so. Und dann schaue ich das erste Thema an, ja, bin ich ehrlich, Gedichtanalyse gleich überblättert. Zweites Thema, Gedichtanalyse überblättert. Drittes Thema, Drama angeschaut. Boah, keine Ahnung, noch nie gehört. Und so weiter. Letztes Thema, ich blätter um. Und dann kommt Gerhard Hauptmann vor Sonnenaufgang. Und ich denke mir so, was?
Das kenne ich.
Und dann so, erläutern Sie die Rolle Albrecht Loths in dem Drama und gehen Sie. Und ich bin so da gestanden und ich habe einfach wieder, ich habe das nicht geglaubt und habe wieder zugeklappt. Und dann ist eine Prüfungsaufsicht zu mir gekommen, ob alles in Ordnung ist. Und ich war völlig perplex und habe gesagt, ja, ich habe erst so einen Snickers, weil man nimmt sich so einen Berg an Essen mit zur Beruhigung. Ja. Dann habe ich wieder aufgeblättert und dann bin ich so da gesessen Dann habe ich meinen Snickers erstmal gegessen und dann habe ich die Gliederung hingeschrieben und ich habe das einfach so runtergeschrieben. Ach, und habe mir echt gedacht, was ist denn los? Also das ist für mich, wenn mich jemand fragt, Glück des Tüchtigen irgendwie hatte ich da. Also Wahnsinn.
Ja, krass.
Und wow, da werde ich nie vergessen, die Situation.
Ja, und danach natürlich, also das Examen haben wir dann beide anscheinend geschafft einfach, ne? Und dann erstmal ein bisschen eskalieren, ne? Also da fällt ja auch unglaublich viel von einem ab. Man muss ja sagen, man lernt da ja wirklich sechs Monate, was weiß ich, 4 Monate, je nachdem, mal mehr, mal weniger einfach, ne? Auch diese typischen Phasen, sich erstmal einen Lernplan schreiben, den erstmal 3 Wochen überziehen und dann mal anzufangen zu lernen.
Oder erstmal die eine Woche lang lernen, den Lernplan zu schreiben, um ihn dann in der ersten Woche immer auch wie den Stundenplan erstmal wieder auszudünnen.
Genau.
Aber also mir hat es wahnsinnig geholfen. Ich bin jeden Tag um 8 aufgestanden. Ich war um 8.30 Uhr, habe ich meinen ersten Kaffee vor der Bibliothek getrunken.
Was, bis 8.45 Uhr. Warst du ein Bib-Lerner, ja?
Ich war ein Bib-Lerner. Ich kann im privaten Umfeld, da ist die Ablenkung viel zu groß. Ich habe mich wirklich ins hinterste Eck der Bibliothek verzogen, immer am gleichen Platz. Hab Handy oder sonst irgendwas, alles ausgeschaltet, überhaupt keine Ablenkung.
Das ist auch für alle Zuhörer, das ist also auch für die Schüler oder sowas in Richtung, das, man muss auch sagen, da sind wir vielleicht immer ein bisschen pissig, die Lehrer und so weiter und sagen, daheim keine Ablenkungen, aber das mussten wir auch ganz, ganz bitter lernen einfach. Ne? Mhm. Wenn das Handy neben dir liegt oder wenn du zu Hause lernst und der Fernseher ist neben dran, also ich habe es genauso wie der Michi, wir haben es nicht geschafft, einfach, das war, also das auszublenden, das war auch die Situation, ich hatte einen Fernseher bei mir im Zimmer, ich habe den dann abgesteckt und habe ihn rausgetragen und habe ihn in den Keller runtergestellt, weil ich es nicht geschafft habe. Und wenn du nur im Endeffekt kurz was Mittag esst, dich kurz hinlegst, 20 Minuten pennst und du den Fernseher anmachst, dann kommt immer der Satz, naja, eine Folge schaue ich mir jetzt noch an. Und dann sind wieder 4 Stunden weg und du trittst dir danach selber ins Gesicht und denkst dir, du Idiot, jetzt hast du wieder 4 Stunden versaut.
Ja. Und ich wäre fast, weil mein erster, ich weiß noch haargenau, wo mein Platz in der Bib war. Am Anfang habe ich mir noch gedacht, oh, Fenster, weißt du, da wirkt es nicht so ganz steril. Aber ich wäre fast zum Hobby-Ornithologen geworden und hätte dir jeden Vogel aufsagen können, der wann wo ein Nest gebaut hat, weil es so interessant war. Und also diese Zeit war schon hart. Ich hatte das Glück, weil das Sport habe ich ja Praxisprüfungen. Das heißt, ich muss meine Staatsexamen und meine Modulprüfung musste ich ja wirklich Praxis machen. Darum hatte ich da immer den Ausgleich, dass ich hintergegangen bin und zum Beispiel mit meiner Tanzgruppe unseren sensationellen Tanz nochmal geprobt haben, wo ich letztes Mal wieder Videoaufnahmen entdeckt habe. Oh mein Gott, Wahnsinn. Oder dann eben Turnen und Leichtathletik, Schwimmen, alle möglichen Examen, wo man natürlich, das ist auch vielleicht interessant, weil es dann immer heißt, ja, warum Sportlehrer? Ja, wir müssen es wirklich alles intensiv. Also die Prüfungen sind auch dementsprechend anspruchsvoll. Also sowohl die Zeiten bei der Leichtathletik. Und da war immer der Druck mit dabei. Wenn du dich da verletzt, bist du auch weg vom Fenster.
Ja.
Du kannst nicht sagen, ich habe mich jetzt verletzt oder so, wie ich mich jetzt verletzt habe.
Hier ist ein
Attest, ja. Ein Attest. Ja, nee, die sagen, ja, kannst du einen Attest bringen, aber da ist ein Nachholtermin. Und wenn du da immer noch verletzt bist, dann ist dieses ganze Semester, und im Sport ist es ja so, es gibt ein Sommer- und ein Wintersemester und manche Kurse, so wie Kajak und so weiter, gibt es nur im Sommersemester. Mhm. Und manche Kurse gibt es nur im Wintersemester. Das heißt, wenn ich im Sommersemester einen Kurs verpasse, warte ich definitiv ein Jahr. Und das ist halt auch noch ein Druck, der mit dazukommt. Und dementsprechend dann, ja, und was auch noch mit dazu kommt, weil man hat dann in beiden Fächern seine Staatsexamensprüfungen schriftlich. Man muss dann auch noch eine Zulassungsarbeit schreiben, eine wissenschaftliche, dass man erstmal zum Examen zugelassen wird, um noch einmal, weil man hat ja nicht schon 18 Seminararbeiten geschrieben, da muss man mal unter Beweis stellen, dass man wissenschaftlich arbeiten kann. Also das habe ich auch wenig verstanden, aber.
Also wissenschaftlich arbeiten heißt, man muss halt sich mit der Literatur auskennen und muss angeben, wo hat man Zitate her, wo hat man irgendwelche Quellen her und so weiter. Was in der Schule nur in absoluten, wird nur angerissen, ne? Aber wirklich wissenschaftliches Arbeiten, stolpern viele, viele Leute drüber, weil es nicht so leicht ist, es ist nicht so trivial, sich alles zu merken und beziehungsweise dann auch das alles entsprechend wieder anzugeben. Und das musste man dann ziemlich genau machen bei der Zulassungsarbeit. Das war auch ein Drama, aber
das zu überarbeiten immer. Ja, und dann gab es, weil es gibt ja verschiedene Werke, ob man nach Mönninghoff zitiert oder die andere Zitationsweise und ob der Doppelpunkt bei von und dann kommt der Titel und dann der Untertitel und der Autor. Ja. Und da hat man auch gemerkt, dass die letzten paar Prozent der Arbeit, wenn man dann gedacht hat, man ist fertig, also ich glaube, ich habe knapp 60 Seiten geschrieben, nein, mir gedacht, jetzt bin ich fertig und ich bin noch eine Woche da gesessen.
Ja, der Teufel steckt im Detail und das war dann wirklich fürchterlich.
Ja. Also, Das ist Wahnsinn. Aber jetzt noch, was mich noch interessiert, wenn du gesagt hast, du warst dann so nicht der Student, aber wie sieht es so mit dem Studentenleben außerhalb des Studiums aus?
Ja, ultra. Also schon, das oder? War ja Vollgas. Also das war das Coole, als ich dann diese meine Bayreuther Uni-Handballer getroffen habe, wo wir auch mittlerweile eine Kollegin haben, die da immer dabei war. Wir haben dann wirklich jeden Nachmittag eigentlich, auch wenn es frei war, im Endeffekt an den See gefahren und gefeiert und abends zusammen in die Kneipen gegangen. Bayreuth ist ja so ein kleines Kaffee im Endeffekt. Das hat ja 80.000 Einwohner und 8.000 Studenten damals gehabt. Das heißt, jeder Zehnte war Student. Ne? Und dann dementsprechend waren dann einfach auch die Innenstadt, die historische und so weiter, eigentlich immer mit den entsprechenden Studenten belegt. Die Feiern waren immer super, weil es halt einfach alles junge Menschen sind, die zusammen feiern. Und das war schon richtig Spaß gemacht. Also
schöne Grüße an alle Headset-Hörer gerade.
genau. Und das war schon ein tolles Leben. Auf jeden Fall. Man weiß halt, dass es nicht unendlich ist. Darüber ist man sich halt sehr bewusst einfach. Ne? Man weiß, jetzt hat man Semesterferien, jetzt hat man gerade eine Prüfung geschafft, jetzt kannst du feiern. Ne? Mhm. Und,
aber Prüfungen kann man wiederholen, Partys nicht.
Alte Hacken, genau. Erstsemester habe ich den Erstis immer erzählt. Ja, war eine schöne Sache. Bei dir? Regensburg?
Ja, ich war ganz viel in der Bibliothek, habe mich mit meinem Literaturkreis getroffen und habe dann dementsprechend Theaterbesuche, das ganze Literarische, hin und wieder vielleicht mal ein bisschen Sport, aber nee, Spaß beiseite. Also ich glaube, als Sportstudent kann man nicht anders, als das Leben in vollen Zügen da zu genießen. Und das gehört auch mit dazu, muss man auch mal lernen, dass wenn man vielleicht nicht bei 100% ist, trotzdem in die Vorlesung geht, oder dass man sich das dann auch lernt einzuteilen in unserem vollen Stundenplan. Aber also das war, wenn man zurückblickt, trotzdem das Studium eine der schönsten Jahre, sage ich jetzt mal, wen man da kennengelernt hat. Ich meine, ich habe ja sogar meine Frau im Studium kennengelernt. Das war die richtig, toll. Also das war der größte Erfolg in meinem Studium, kann ich mal sagen. Ja, cool. Nee, aber interessant, wieder paar Sachen und Einblicke da rein. Und man darf jetzt sagen, so schlecht kann das Studium nicht sein, weil es bereitet uns ja immer noch auf den Lehrberuf vor. Und es ist ja auch so, man muss schon mehr, definitiv viel mehr wissen. Und diese wissenschaftliche Basis, die ist schon wichtig, absolut, dass man die legt.
Ich muss auch sagen, und das habe ich auch schon während des Studiums gewusst, das Studium ist der Berg, den ich erklimmen muss, um danach das machen zu können, was ich machen möchte. Und das habe ich gewusst, das habe ich über die Praktika auch schon gelernt. Das heißt, ich bin unglaublich aufgegangen, wenn ich in der Schule drin gestanden bin, und ich habe das Feedback auch immer von den Kollegen dann bekommen, die mich dann betreut haben und so weiter, dass ich das wirklich auch Spaß rüberbringe, wenn ich dann unterrichtet habe. Aber mir war während des Studiums schon klar, dass das Studieren an sich mir nicht so gut liegt. Das Studentenleben war cool und das Lehrersein ist das Schönste, was man machen kann.
Also ich denke auch wieder, wie als hätten wir es wie jedes Mal besprochen, dem ist auch nichts hinzuzufügen. Ein wunderschönes Schlusswort. Wenn wir selber Studentengeschichten von euch bekommen oder Geschichten aus dem Studium oder Fragen zum Studium, ihr dürft uns wieder jederzeit auf Instagram Lehreranstalt oder auch papierkorb@lehreranstalt.de. Vielen lieben Dank. Wir haben auch wieder vieles tolles Feedback bekommen. Haben auch schon eine 5-Sterne-Bewertung bekommen.
Juhu!
Jetzt geht's los. Also gerne auch eine 5-Sterne-Bewertung da lassen. Ich muss auch gestehen, ich kenne mich da gar nicht so gut aus, was man da alles bewerten kann und wie. Aber wir haben ja dich als Experten dabei. und ansonsten schöne Sache wieder. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Kleiner Ausblick. Nächste Woche gehen wir einen Schritt weiter und zwar zum, wie ich finde, entscheidendsten Part in der Ausbildung zum Lehrer. Da werden wir uns mal dann dem Referendariat widmen und da bin ich auch wieder gespannt, was da für Geschichten zum Vorschein kommen.
Oh ja, ich auch. Freue ich mich drauf.
Von daher vielen Dank fürs Zuhören und dann hören wir uns nächsten Dienstag in dann der 11. Folge der Lehreranstalt.
Servus.